Heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme ein Mann, dessen Leben eigentlich so bunt wie der Herbst ist. Er war Volksschauspieler, war Burgschauspieler, war Punkmusiker, war Politiker, zuerst im Nationalrat, später dann Staatssekretär für Bildung und Kunst, Pensionist und inzwischen wieder Musiker. Ich sage nur eins, hallo, grüß Gott, Franz Morath.
Hallo.
Ja, bunt ist das Leben wirklich gewesen. Wieso? Und das ist wahrscheinlich die am öftersten gestellte Frage an den mittlerweile 73-jährigen Franz Morath. Warum tut man sich das an, in diesem Alter wieder die Musikkarriere aufzunehmen?
Es gibt eine relativ einfache Antwort, weil man das kann. Die andere Frage ist einfach, was macht man mit dem angebrochenen Lebensabend? Und mir war auch in der Zeit, wie ich Politik gemacht habe, manchmal so, dass ich sagte, ich möchte irgendwas schreiben. Und ich habe dann immer wieder so Aufzeichnungen gemacht und habe daraus dann Gedichte gemacht. Und irgendwie habe ich mir gedacht, die Sachen, die ich bisher gemacht habe, wenn ich da manchmal sporadisch hineingehört habe, die gelten heute auch noch. Und da wollte ich unbedingt sagen, ich möchte nicht, dass das verloren geht. Und habe gesagt, ich möchte eine gelbe Box machen. Da steht drauf, Morath, alles. Dazu brauchst du natürlich auch einen Anlass. Also das heißt, ich bin dann zum Kolonowitz gegangen und habe gesagt, machen wir nochmal was.
Christian Kolonowitz.
Ja, machen wir das letzte Album. Und der war irgendwie, ich wusste es gar nicht, schockiert, weil er gesagt hat, das letzte Album, um Gottes Willen, das ist ja eine schwierige Aufgabe. Und dann haben wir begonnen, an diesen 14 Liedern zu arbeiten. Und wenn man sich in meinem Alter in den Spiegel schaut, dann hat man manchmal das Gefühl, dass einem die Zeit das Leben wegfrisst. Und daraus kam auch der Titel, das Leben frisst rohes Fleisch. Es ist ein Vorgang, der nicht angenehm ist. Manchmal kann das Leben auch nicht nur nett sein zu einem, sondern kann auch ziemlich unerträglich sein. Wie trägt man dann das Leben? Und ich habe gesagt, schicken wir in dieses Leben hinein die Clowns. Und das sind nicht die Clowns des Zirkus, des Theaters. Die wirklichen Clowns dieser Welt, das sind unsere Lehrer, unsere Politiker, unsere Journalisten und so weiter und so weiter. Nennen wir sie Ruinenbaumeister. Und die erzählen uns jeden Tag eine Geschichte, und wir müssen sie eigentlich nur aufschreiben. Und darauf hängen sich diese Lieder auf. Aber im Endeffekt geht es mir darum, den Leuten einen schönen Abend zu machen und mir auch.
Ja, und das muss nicht immer erst am Abend sein. Hören wir uns gleich ein Lied aus seinem Album Leben frisst rohes Fleisch an. Ich würde vorschlagen, das Lied Tanz auf dem Vulkan, Franz Morath. Leben ist rohes Fleisch, der neue Tonträger von Franz Morath, mit dem er momentan durch Österreich tourt. Die Kritiken dazu, ja, die sind wirklich gut. Ein Auszug, es ist sowas wie ein Vollbad in Kerosin, wenn der Franz Morath seine Konzerte abliefert. Nach wie vor ist der alte Morath bepackt mit Dynamit und so weiter und so fort. Tut das auch sehr gut, wenn man sich eben entschließt, mit 73 nochmals die Bühnen zu betreten?
Also wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, das Alt sollen sie weglassen. Aber es ist die Wahrheit, es stimmt schon. Wissen Sie, das, was ich jetzt aufgezählt habe, ich habe vor wirklich langer Zeit geschrieben ein Lied, das heißt, heute steige ich aus, heute will ich raus. Mhm. Mir ist so Suizid. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit diesen Bombenattentaten, die passieren, die im Grunde in dieser Schnittstelle zwischen Religion, Politik und Notgeilheit passieren, dann ist das Lied gar nicht mehr so weit davon entfernt. Und das war in den 81, wo ich das geschrieben habe. Also das meine ich. Also ich habe im Grunde immer Themen, die nicht Tagespolitik sind, sondern im Grunde die Zustände, unter denen sich Menschen befinden. Und das ist immer das Gleiche. Da sind die Guten, da sind die Bösen. Man glaubt natürlich immer, man ist der Gute. Und wahrscheinlich ist man aber auch ein bisschen der Böse. Und in diesem Spießrutenlauf zwischen diesen beiden Geschichten befinden sich alle meine Lieder. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Wir haben im Laufe der Zeit den Teufel abgeschafft. Das bedeutet aber, dass wir auch den lieben Gott abgeschafft haben. Blöderweise gibt es das Gute und das Böse aber noch immer. Und wie man das jetzt auch immer benennt, zwischen diesen beiden Welten bewegt sich alles im Leben. Und das ist im Grunde der große Entwurf, an dem ich arbeite und an dem meinen Liedern sich abarbeiten.
Ich habe es bereits zu Beginn angesprochen, ein sehr buntes Leben, das der Franz Morath hinter sich und hoffentlich auch vor sich noch hat. Begonnen hat ja alles in Graz. Sie sind, glaube ich, sehr katholisch auch erzogen worden.
Ja, da war ich sehr firm. Ich bin sehr viel in die Kirche gegangen und ich glaube, das ist eine der großen Menschheitserzählungen einfach. Religion ist, wissen Sie, sie kommt einem nicht abhanden. Entweder man hat einen Glauben, das ist wahnsinnig schön, wenn man den sich behält durchs Leben. Aber Menschen glauben heute auch an andere Sachen, an Bachblüten oder an Greta oder dass die Sonne keine Rechnung schickt. Also jeder Mensch schafft sich im Laufe seines Lebens einen Glauben. Und ich glaube, wenn einen der Arzt anruft und sagt, da ist was und das ist sehr, sehr gefährlich, dann wird jeder Mensch irgendwann einmal sehr gläubig. Und dann glaubt er möglicherweise nicht mehr daran, dass die Sonne keine Rechnung schickt, sondern an irgendetwas anderes, was er dafür verantwortlich machen kann, dass es ihm so geht. Und ich habe auch dazu ein Lied geschrieben, das heißt, wo ist der Chef dieser seltsamen Anstalt? Und das ist die Delegation des Problems, das wir haben oder das wir haben können, dass wir sagen, Anna ist dafür verantwortlich, ich sicher nicht.
Er ist also religiös aufgewachsen. Mehr von seiner Kindheit, von einer Zigeunerin und einem Rabenvater, hören wir gleich. Franz Moorck, wie sind Sie überhaupt aufgewachsen, weil wir gerade in der Kindheit sind? Behütet?
Überhaupt nicht. Ganz allein. Es war damals so, dass ich in Graz aufgewachsen bin, eigentlich fast außerhalb von Graz. Also es war sehr, sehr wenig Menschen dort, ganz wenige Häuser. Neben mir hat eigentlich eine Zigeunerin gewohnt. Hinter uns war ein Wald. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war feucht und ganz klein. Und meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater war nie da. Also der war auch das, was man normalerweise einen Rabenvater bezeichnen würde. Und irgendwann habe ich mich so quasi selber am Schopf gepackt und habe gesagt, das kann nichts werden. Ich habe doch eine Großmutter. Die ist wahnsinnig ehrgeizig für die ganze Familie. Ich gehe jetzt zu meiner Großmutter und möchte die Matura machen. Das war vollkommen unbegreifbar für alle. Ja. Aber meine Eltern hatten nichts dagegen und ich bin dann bei meiner Großmutter aufgewachsen. Das war dann behütet. Und bin in ein humanistisches Gymnasium gegangen, also Latein und Altgriechisch. Also Latein 8 Jahre, 6 Jahre Altgriechisch. 3 Jahre Englisch war nicht so wichtig. Also das war auch nicht, das hat keinen interessiert dort. Habe wunderbare altgriechische Autoren im Originaltext lesen können. Also Herodot, wunderbarer Geschichtsautor, großartige Geschichten. Und hatte Religionslehrer noch, die ganz streng waren. Es war Glaubenskrieg. Und mir hat das gefallen, weil ich damit von zu Hause weggekommen bin. Wir sind also Sonntag immer in die Kirche gegangen und habe da meine Tanten besucht und so. Das war im Grunde eine sehr idyllische Zeit. Und irgendwann hat es den Zeitpunkt gegeben, wo ich gesagt habe, was mache ich jetzt mit dem angebrochenen Leben? Und es hat da das Forum Stadtpark gegeben in Graz. Und es hat einen wunderbaren Kulturpolitiker gegeben, das war der Hans Koren, hat er geheißen. Und das war wirklich einer, der einen mit Politik versöhnt hat. Er selber war Uniprof und hat das quasi für den alten Kreiner gemacht und dann später für den jüngeren Kreiner. Handke ist dort aufgewachsen, Bauers, Kollerich und so weiter und so weiter. Es war eine Literaturstadt und Theater war ganz wichtig. Also die Leute haben wirklich für ihr Theater dort gekämpft. Selber auf der Straße gesammelt, nahm Wiederaufbau und so weiter und so weiter. Und in dieser Szene bin ich aufgewachsen, habe gedacht, ich muss unbedingt Germanistik studieren, weil dann werde ich auch ein Autor. Natürlich vollkommener Blödsinn, dort lernst du alles, nur keinen Autor. Also in diese Richtung ging das. Und dann habe ich mir gedacht, da schau am wenigsten strenge mich beim Theater an, machen wir das. Und irgendwann habe ich vorgesprochen in Frankfurt und das war ein gewisser Dramaturg, der hat Hermann Beil geheißen. Das war der Dramaturg, der spätere Dramaturg von Klaus Peimann. Und dann habe ich begonnen, also am Theater zu arbeiten und habe dann am Volkstheater begonnen zu arbeiten und dann später am Burgtheater und habe dort wirklich mit ganz tollen Leuten gearbeitet, also von Strehler über Ronconi und mit englischen, französischen, ungarischen, tschechischen Regisseuren. Also es war wirklich eine tolle Zeit. Aber irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, ein bisschen fad ist man jetzt. Und das war mit so 31. Und da habe ich begonnen zu schreiben. Also zuerst wollte ich eigentlich eine Schallplatte machen mit österreichischen Autoren. Die haben aber keine Texte geliefert. Da habe ich gesagt, jetzt schreibe ich es selber. Was ist. Und habe begonnen, also solche Sachen wie Skizze zu schreiben und oh, 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 sie erregt mich so und so weiter. Übrigens, das ist eine Geschichte aus meiner Schulzeit. Wir hatten nämlich einen Naturgeschichte-Professor, der hat sich am Pfadfinderlager an einer Kleinen vergangen. Das ist aufgeflogen. Ich habe dann die Geschichte halt so geschrieben, dass man sie irgendwie nacherzählen kann und dass man sie behält. So ähnlich wie bei Don't Eat Yellow Snow. Das ist eine Geschichte von einer Freundin, die war Skilehrerin im Meierhofen. Und die hat die ganz Kleinen unterrichtet. Und nachdem das eine internationale Gruppe war, war das in Englisch. Und der erste Satz, den sie den 3- bis 5-Jährigen gesagt hat, war "Don't eat yellow snow". Und daraus habe ich die Geschichte geschrieben, dass meine Mutter mir das erzählt hat und eine Lebensweisheit daran geknüpft hat. Und das war es halt dann.
Was war der Anlass dafür, dass Sie das Lied geschrieben haben, wo Sie Gott gebeten hatten, dass er Sie zur Nummer 1 der Charts macht?
Das ist der Wunsch jedes Popmusikers, sage ich einmal, auch wenn er es nicht zugibt. Ja, er wäre gern ganz vorn dabei.
Ja, und dieses Lied, in dem Franz Morak den lieben Gott bittet, dass er ihn zur Nummer 1 in den Charts macht, ist in den 1980ern zum Hit geworden. Der Titel "Zum Geleit". Franz Morak, Sie haben auch die Verknüpfung zu Klaus Beimann erwähnt. Die Realität in Person des Klaus Beimann hat Sie dann später im Burgtheater tatsächlich auch wieder eingeholt.
Ja, das war eine spannende Zeit. Ich war da so etwas wie Betriebsrat, also Ensemblevertreter. Das ist was anderes wie der von der Gewerkschaft, sondern das war im Grunde derjenige, der quasi im künstlerischen Betrieb irgendwie was sagen konnte. Und wir hatten ungefähr 100 Schauspieler am Theater und es kamen 30 dazu, die irgendwie alle Rollen gespielt haben. Und das war im Grunde dieser gruppendynamische Prozess, wo man sagt, die 100 haben irgendwie ein Problem gehabt, plötzlich. Das war der eine Teil und der andere Teil war ein ästhetischer, würde ich sagen, dass wir, nachdem wir unter Gingenberg ein sehr umfassendes Theaterverständnis hatte. Also das heißt, Theater aus England, Frankreich, Italien, Tschechien, also im Grunde so einen fast altösterreichischen Zugang zu Europa hatten, ja, wurde das plötzlich eingeengt auf eine deutsche Ästhetik. Und das war mir einfach zuwider. Es war einfach zu wenig. Das Theater kann mehr.
Diesen Konflikt aber, den haben Sie alles andere als verdeckt ausgelebt. Das war ja wirklich immer wieder in den Medien Beimann, Morak.
Ja, das ist auch natürlich nicht in Ordnung. Es ging nicht um den Herrn Beimann und den Herrn Morak. Ich kann Ihnen sagen, persönlich, also als Schauspieler verdanke ich dem Herrn Beimann durchaus das eine oder andere. Also das heißt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben am Burgtheater inszeniert unter Beimann. Der Herr Beimann war ein sehr, sehr anständiger Direktor. Unter Gingenberg war es einfach so, der Herr Beimann hat dort auch inszeniert, der den ersten Thomas Bernhard dort spielen lassen. Thomas Bernhard wäre ohne Beimann nicht in dieser Kategorie der Autoren gelandet, in der er wirklich gelandet ist, weil Beimann hat die so auseinandergenommen, dass wir das überhaupt kapiert haben, was der meint. Wenn man Thomas Bernhard beim Reden zugehört hat, war das wie Schnitzler. Also der hat das wirklich so erzählt, wie wir uns jetzt unterhalten. Und Beimann hat das auf eine Stufe gehoben, dass man glaubt, das ist Shakespeare.
Weil Sie gesagt haben, unter Beimann eben auch Regie führen dürfen, Sibirien mit Fritz Mulia, also das Stück von Felix Mittrath.
Das war ein Stück, wo ich gedacht habe, schau, das werden wir vielleicht hinkriegen, 10 Mal, dass wir es spielen. Und es wurde dann richtig ein Hit. Das lag natürlich auch daran, dass der Mulia eine gigantische Persönlichkeit war. Und dass es im Grunde von Mitterer eine Sache war, die wirklich jeden interessiert. Also das ist wirklich Theater, aber es ist Leben. Und jeder kann sich vorstellen, er kommt genau in diese Situation. Und wir haben dann sogar noch einen Film gemacht im Krankenhaus, wo du im Grunde dann all das siehst, was du sagst, ich möchte es eigentlich überhaupt nicht sehen. Und wo wir uns drücken davor, das zu akzeptieren. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dort den Gang fotografiert in diesem Krankenhaus und plötzlich ging die Lifttür auf und es kam von aus dem Lift heraus mit dem Fuß so angeschoben eine 2 Meter lange Kekskiste. Die war aus Aluminium und da drin lag selbstverständlich ein Toter und der hat dann mit einem Schlüssel, an dem war ein großer gelber Elefant, ein kleiner, so Plastik oder was auch immer. Damit hat er eine Tür aufgesperrt und hat das quasi dann so quasi in ein Klo geschoben, damit es da drinnen aufgehoben ist. Und wir haben dann links weitergedreht, quasi im Waschraum, das Sterben dieses alten Mannes. Und dieser Film ist auch noch lange gespielt worden, also in Schulen und so weiter. Und auf der Bühne war das ein richtiger Renner.
Auch im Fernsehen ist er gelaufen und ich kann mich noch mit Gänsehaut daran erinnern, wie eben der alte Mann, Fritz Mulia, Stück für Stück von dem, was ihm so wichtig war, einfach lassen muss und immer weniger hat, sei es Menschen, sei es Dinge, die ihm wichtig sind.
Ja.
So viel zum Schauspieler und Regisseur Franz Morak. Vom Sänger Morak gleich mehr und auch davon, wie er über so manch österreichischen Musikerkollegen denkt. Franz Morak, Sie haben ja kurz erzählt, Texte wollten Sie schreiben lassen von anderen Autoren, haben es dann selber gemacht, weil es niemand machen wollte. Hatten Sie damals schon damit gerechnet, dass Sie auch in die Charts kommen, in diese Charts, die Sie den lieben Gott eben in einem Lied gebeten haben?
Na, so oft waren wir gar nicht in den Charts.
Gleichzeitig hat es aber auch geheißen, jetzt kommt der Schnösel vom Burgtheater und will jetzt auch noch Musik machen. Also irgendwie diese Musikszene mit dem Schizo-Punk und hin und her, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Der Burgtheater-Schauspieler und eben diese aufmüpfige Punk-Szene.
Das ist dieser Tratsch, den es in Österreich immer gibt. Und ich glaube, zu beobachten, dass wir in Österreich einfach manchmal einen großen Minderwertigkeitskomplex haben. Wir glauben der Pressemeldung jedes irischen Gitarristen, die bei uns eintrudeln und glauben, die Welt ist bei uns zu Gast. Dabei ist das nichts anderes, als wenn ich sage, der und der in Österreich spielt auch Gitarre und ist eigentlich auch ganz gut. Und wissen Sie, wenn Sie einmal bei einem Amros-Konzert oder bei einem Tanzerkonzert waren, dann wissen Sie, was die Leute wirklich wollen. Ich meine, ich war bei einem Amros-Konzert einmal und ich war einfach von den Socken, wie die Leute dort gestanden sind am Sessel und geschrien haben, Skifahren. Und zwar bis der das halt gesungen hat. Und jetzt geht halt leider ein sehr, sehr alter, sehr, sehr kranker Mann auf die Bühne und die Leute lieben ihn. Die lieben seine Stimme, seine Texte, weil er von ihnen redet. Und meine Sachen sind was ganz anderes. Ich rede nicht von den Leuten, ich rede von Situationen, in die Leute kommen können. Wird nicht so kodiert, aber mir ist das wichtig. Ja? Aber ich will damit nur sagen, es gibt in Österreich so wahnsinnig gute Leute und die so viel kennen. Österreich leidet schon sehr, sehr lange daran, dass wir keine Plattform, kein Medium haben, die das uns multipliziert, um etwas zu transportieren, wer wir überhaupt sind. Weil das, was bleibt, sind die Ingenieure, die was erfinden, die Künstler, die etwas schaffen, was über die Grenzen hinaus schwappt und die Leute sagen, bumm, das hätten wir jetzt nicht gewusst. Ja. Also darum geht es eigentlich. Und das ist etwas, was wir in einem großen Ausmaße unterschätzen. Ich bin es so leid, wenn ich höre, dass über andere Leute geschimpft wird. Wahr und Recht hat immer der, der etwas tut. Weil den kann man dann kritisieren und alles Mögliche. Aber er tut was. Und er kann vorschlagen und alles. Aber das ist greifbar. Und die Leute, die dann am Wirtshaustisch sitzen und so... Das ist unerheblich. Und deswegen war mir das eigentlich immer wurscht. Ja, was die über mich reden, wenn sie gut reden, ist das super, aber hauptsächlich, sie reden über mich. Weil es gibt ja den Spruch, solange sie den Namen richtig schreiben, oh, der Rest ist wurscht.
Ja, und wenn der Franz Morak schon über den Wolfgang Ambros redet, ja, dann spielen wir ihn auch gleich. Danach werden wir auch mehr über seine Politikerkarriere erfahren, von seinen Beweggründen und von den Abgründen der Politik. Aber jetzt Wolfgang Ambros und die Gier. Was hat denn den Franz Morak bewegt, in die Politik zu gehen? Sie waren ja lange Nationalratsabgeordneter auch. War es diese Jugendzeit, wo Sie eben den Professor kennengelernt haben, der für den alten Kreiner und für den jungen Kreiner dann gearbeitet hat?
Also sagen wir so, das war sicher eine große Verführung für mich. Es war so, der Erhard Busseck hat mich angerufen und gesagt, möchtest du für mich Kulturpolitik machen? Und mir hat das getaugt. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Ich war damals so, glaube ich, 48 oder sowas herum. Und ich habe mir gedacht, am Theater, ja, auch gut, aber machen wir mal was Neues. Und man überlegt sich dann, was mache ich jetzt, wann ich ins Parlament gehe? Es gibt da zwei Stimmungen. Nicht? Das eine ist, das sind lauter Idioten. Und jetzt werde ich es ihnen zeigen, wie es geht. Und dann hinterfragst du dich und sagst, naja, eigentlich, was mache ich dort dann? Ich weiß eigentlich gar nichts. Ja? Also das heißt, so ging ich rein und habe dann plötzlich Leute kennengelernt, die wirklich viel wissen und die Politik können. Sondern ich habe zugehört. Und ich hatte die Chance, fast 6 Jahre zuzuhören und eine Kulturpolitik für mich zu entwickeln. Und das wurde dann unglaublich verteufelt. Und also der will jetzt die Subventionen abschaffen. Also darum ging es nicht. Die wollte auch nicht haben, dass man Architektur subventioniert, sondern dass man im Grunde zuschaut, wie heutige Häuser gebaut werden. Was ist ein Haus? Es ist okay. Aber was ist dazwischen? Können ja nicht nur Parkplätze sein. Ja? Also es gibt ja nicht nur die Grünen, die das Grüne lieben, sondern es gibt auch ganz normale Leute, die wollen gern im Wald sein. Nicht nur die Hitten, sondern dazu zählt auch, was ist um der Hitten herum. Wie ich dann Staatssekretär wurde, da war ein riesen Aufstand in dem Land. Und du überlegst dir dann halt, dass du sagst, okay, Freunde, es hört mir eh keiner zu, weil es ist alles furchtbar und grauenvoll. Ich mache das einfach, was ich dafür richtig halte. Und das habe ich auch getan. Wenn man der Meinung ist, man tut die richtigen Dinge, soll man sie machen. Irgendwann einmal kriegt man recht. Einfach deswegen, weil das Faktum so ist. Und wenn das Faktum auch 20 Jahre später noch immer so ist, dann kann das nicht ganz falsch gewesen sein.
Gibt es auch Dinge, die Sie bereuen in dieser Zeit?
Wissen Sie, das, was mich im Grunde wirklich betroffen gemacht hat, ist, dass die Leute nie ohne eine gewisse mentale Reservation zuhören konnten. Die hatten immer hinten, das ist der Bäse und ich bin der Gute. Und deswegen, wissen Sie, dass, wenn bei der dritten Preisverleihung einer noch immer dasselbe Statement vorliest, dass du ganz furchtbar bist und dabei nimmt aber trotzdem das Geld von dir, wenn du weißt, dass dich Freunde, die du seit lebenslänglich kennst, anrufen und sagen, du, ich nehme das schon gern, aber können wir es geheim machen, damit das keiner erfährt? Oder wenn sie alle sagen, wir reisen jetzt aus, weil jetzt tritt der Faschismus in Österreich in Kraft. Ja? Und du triffst sie alle in der Maria-Hilfer-Straße dann hinterher. Also du kriegst eine andere Einschätzung, du kriegst einen anderen Zugang zu Menschen in so einer Situation. Und das, muss ich ehrlich sagen, zählt für mich eigentlich zu den Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Weil ich einfach Menschen kennengelernt habe in zwei verschiedenen Versionen. Eine unter Anführungszeichen mit Macht und eine unter Anführungszeichen ohne Macht. Und das sind schöne Erfahrungen.
Wie schaut es aber mit seinen Erfahrungen aus, die er nach seiner politischen Karriere machen musste, als es plötzlich ohne Chauffeur und ohne Bedeutung in die Pension ging? Gleich. 2007, mit Ende der schwarz-blauen Koalition unter Schüssel, war auch die politische Karriere des Franz Morak zu Ende. Sie hätten ans Burgtheater zurückgehen können, sie hatten ja ein Rückkehrrecht, hat sie aber nicht interessiert.
Schauen Sie, ich halte das für eine Sache, die eigentlich selbstverständlich ist. Wenn Sie in einer Führungsposition sind, dass Sie sagen, Sie bestimmen, wer in welchen Situationen das Burgtheater leitet, die Stiftung leitet, whatever, ja, dann fände ich es nicht in Ordnung, dass man dort zurückgeht und sagt, ich bin jetzt wieder Schauspieler. Ich war nicht mehr in der Lage, Theater spielen zu wollen. Es hat mich nicht interessiert. Ich war dann ein halbes Jahr lang ohne Arbeit, weil ich ja das Rückkehrrecht hatte und ich habe das nicht ausgenützt. Also das heißt, ich habe weder vom Parlament oder vom Staat oder von dem, sondern ich war quasi arbeitslos und bin dann zu dem Zeitpunkt in Pension gegangen, wo das möglich war. Habe mir gedacht, was machen wir jetzt? Wissen Sie, Sie haben einfach dann zwei Jahre lang ein wirkliches Problem. Abgesehen davon, dass man kaum noch Auto fahren kann, findet man auch nirgends mehr wohin, geschweige denn einen Parkplatz. Also das heißt, sie lernen wieder, das Leben aus eigener Hand in irgendeiner Form in die Hand zu nehmen. Und dann hat man irgendwie so ein großes Loch. Ich glaube, das hat jeder, der im Grunde seinen Beruf mochte und hinterher plötzlich das alles nicht mehr hat. Das beginnt damit, dass sie einen vollkommen eingeteilten Tag haben. Also das heißt, sie stehen um 6 in der Früh auf, um 7 kommt der Chauffeur und dann fängt das Leben an für sie. Und sie gehen ins Bett um 10, 11, 12, je nachdem, was gerade passiert. Und wenn das dann wegfällt, dann sage ich, was mache ich jetzt mit dem ganzen Tag? Der gehört mir. Aber ich will den doch gar nicht. Ja? Also es ist schon ganz, ganz seltsam. Bis sie aus diesem Loch herauskommen, da hat mir dann der Garten geholfen. Also ich wurde dann wirklich zum Gartenfanatiker. Und das war mir eine Zeit lang sehr, sehr wichtig. Ich konnte jeden lateinischen Begriff eines jeden Baumes aufsagen und jeder Pflanze, da war ich ganz firm. Ja. Und ich habe dann begonnen, das zu erarbeiten für mich und dann langsam wieder ins Leben zu finden. Und dann habe ich wieder begonnen, also die Sachen herauszusuchen, die ich geschrieben habe. Und dann ist es so weitergegangen, was ich schon erzählt habe.
Das heißt ja meistens, den Pensionsschock, den hat weniger der Mann, sondern die Frau, die plötzlich ihren Mann die ganze Zeit zu Hause hat. Sie sind ja inzwischen über 40 Jahre mit ihrer Frau Beatrix zusammen. Hat sie einen Schock gehabt, wenn der Herr Morak plötzlich nicht mehr im Parlament, sondern eben zu Hause sitzt?
Es gibt einen Film, der heißt Papa Antiportas. Und wunderbarer Film. Und der beschreibt diese Situation in einer Szene, sie will telefonieren und er steht irgendwie verloren im Raum herum und sie sagt, was machst du da? Sagt er, na, entschuldige, aber ich bin hier zu Hause. Sagt sie, aber doch nicht jetzt. Also ein neuer Prozess in einer Beziehung, das ist keine Frage. Und den muss man auch erst bewältigen, allerdings von beiden Seiten. Es ist nicht nur die arme Frau, es ist auch der Mann, der darunter leidet, dass er einen schweren Bedeutungsverlust hat und im Grunde nur mehr ein Theater hat mit einem Zuschauer. Also, und der ist höchst kritisch, höchst kritisch. Also, so gesehen ist das, wie soll ich sagen, ist diese Last durchaus verteilt.
von der Politik in den Ruhestand und von dort viele Jahre später wieder zurück auf die Bühne. Geht das als über 70-Jähriger so ganz einfach und problemlos? Franz Morak wird es uns gleich erzählen. Bei Leben frisst rohes Fleisch eben, die neue Produktion. Haben Sie auch einmal erzählt, hat ein Blick ins eigene Spiegelbild geholfen, diesen Titel zu finden. Ja. Auch die Stimme mussten Sie wieder auf Vordermann bringen, weil sie war ja, auch wenn man viel redet im Parlament, gesangstechnisch doch ein bisschen eingerostet.
Ja, das war ganz schlimm. Also das war, ich habe ja lange nichts gemacht. Also das heißt, du hast dann wirklich schwere Blockaden. Ja. Mhm. Also das ist das, was du redest, ins die Mikrofonstimme ist das eine, ja. Aber das laute Reden, also ich kann mich noch erinnern, ich habe Peter und der Wolf einmal gemacht im Musikverein ohne Mikrofon. Also das heißt, ich war da ziemlich gut auf dem Sektor. Und das geht natürlich verloren ohne Übung. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Sprachlehrer in der Schauspielschule, der mich eigentlich dort ziemlich auf Vordermann gebracht hat. Und ich habe ja 5, 6, 7 Stunden am Tag nur sprechen geübt. Mhm. Und wenn man das nicht kann, dann soll man zum Film gehen. Wirklich.
Ja.
Oder zum Fernsehen. Da geht das alles. Mhm. Aber am Theater heißt das jedes Wort bis in die letzte Reihe. Und zwar ohne Anstrengung. Anstrengungslos. Beiläufig. Das ist das wirklich Wichtige. Mhm. Und wenn Sie in einer Lesung die erste Seite vergeigen, dann haben Sie das Publikum auf alle Zeiten verloren. Und das ist die Aufgabe von einem Schauspieler.
Sie haben ja auch erzählt, im Laufe Ihres Lebens haben sich Ihre Werte immer wieder gewandelt. Gerade Familie ist sehr, sehr wichtig geworden. Ihre Frau, Sie haben gesagt, schade, dass ich erst so spät draufgekommen bin. Ihre Kinder, Ihre 2 Söhne. Und einer dieser beiden Söhne, der wirkt ja auch auf Ihrem Album mit. Der singt ja mit einmal.
Der Benny, ja. Ja. Der ist ein eigentlich ausgebildeter Musiker. Und wenn man in Österreich nicht Philharmoniker werden möchte, also Orchestermusiker, dann muss man einen Beruf ergreifen, von dem man leben kann. Der hat eine Band gehabt, die heißt BBH Club, ehemalige Schüler eines Musikgymnasiums, die alle auf der Hochschule studiert haben. Und ich habe dem Benedikt gesagt, du, eigentlich kommen wir mal mit ins Studio, machen wir da irgendwas und singen zwei Zeilen oder 3 Zeilen. Und dann haben wir halt die ganze Nummer miteinander gemacht, weil es ihr Spaß gemacht hat. Und das ist im Grunde eine ganz lustige Erfahrung gewesen mit dem eigenen Sohn, der eigentlich sehr, sehr ähnlich ist wie ich. Also der hat ähnliche Anlagen wie ich und ist nur netter wie ich.
Etliche Musik-CDs in dieser gelben Box, Morak alles. War das wirklich alles? Oder haben Sie noch Ideen?
Nein, ich möchte sicher noch was anderes machen, aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Vielleicht sehen wir uns dann irgendwann, wann das fertig ist. Ich möchte das irgendwie im nächsten halben Jahr machen. Schauen wir es uns an.
Mhm. Einen Speckwürfel bekommen wir auch nicht präsentiert.
Nicht einmal.
Nicht einmal. Also der Kater, wenn wir schon dabei bleiben, lässt das Mausen nicht. Das kann man von Franz Morak auf jeden Fall sagen. Nicht nur der Rückkehr in die Musikszene, sondern auch wenn es heißt Morak alles, das war noch nicht alles. Wir dürfen uns also freuen. Für heute sage ich mal vielen, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, zu Radio Tirol und für die Zukunft. Alles, alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen.
Der Sänger, Schauspieler und ehemalige Politiker Franz Morak war heute zu Gast in der Radio Tirol Nahaufnahme. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten, dann können Sie das auf unserer Homepage unter tirol.orf.at. Rainer Perle mein Name. Ich bedanke mich fürs Zuhören.